So, das Kapitel für das Suppenkoma ist 1. Samuel 18. Und wir hören zunächst mal auf den Text. 1. Samuel 18. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan schloss einen Bund mit David, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. Zunächst bis hier. Wir haben hier einen Bericht über Gottes Fürsorge. Gott sorgt für David, Gott sorgt für seinen Knecht und das in allen Herausforderungen, Begegnungen und Beziehungen, die David hat. Ich möchte zunächst beten. Jesus Christus, belehre du uns durch dein Wort, stärke uns, ermahne uns, tröste uns und führe uns. Amen. Amen. Wer, wie ich, mit den Büchern von Karl May groß geworden ist, dem geht hier bei diesem Text das Herz auf. Zwei junge Krieger, die Seite an Seite eine Menge Abenteuer erleben, das ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Selbst die gottlose Welt kann sich positiv über Freundschaft äußern. Nicht nur Karl May, sondern auch Friedrich Schiller, der ja nun völlig anderes Werteverständnis hatte als Karl May und der wahrlich nichts vom biblischen Glauben hielt, der schreibt: Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund, und wer es nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund. Das ist die zweite und weniger bekannte Strophe aus der Ode an die Freude, die auch Einzug in Beethovens 9. Sinfonie gefunden hat. Und Schiller hat recht. Wer keinen Freund hat, der ist ein ganz, ganz armer Kerl. In unserem Bibeltext entspringt die Freundschaft aber nicht einer romantischen Freimaurerfantasie, und auch nicht, wie mittlerweile viel behauptet wird, einer homoerotischen Beziehung. Nein, sondern das Ganze basiert auf einem gemeinsamen Glauben. Das Verhältnis von Jonathan und David, das fußt auf einem tiefen Vertrauen in Gott. Jonathan haben wir letztes Mal bereits als beherzten Krieger kennengelernt, der mit seinem Waffenträger die Schildwacht der Philister angreift, weil er auf Gott vertraut. Und da sagt er, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun oder durch uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. 1. Samuel 14, Vers 6. Und wir haben heute Morgen von David gehört, der Goliath entgegentritt. Auch das möchte ich nochmal lesen. Du kommst zu mir. Mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. 1. Samuel 17, 45 bis 47. Und das muss in diesem Moment für Jonathan eine Freude gewesen sein. Nicht nur wegen des Sieges, sondern weil er jemand gefunden hat, der so denkt wie er. Und Jonathan ergreift in dieser Situation die Initiative und geht auf David zu. Und ich habe in eurem Manuskript habe ich diesen Bereich mit Jonathan, also Jonathans Freundschaft, habe ich versehen mit Merkmalen, die diese beiden haben, die die beiden gemeinsam haben. Sie eifern beide um Gottes Ehre. Sie vertrauen beide auf Gott. Sie geben beide Gottes Wort im Vorrang. Wir sehen das bei Jonathan jetzt auch noch. Und beide sind erfolgreiche Krieger. Das sind alles Gemeinsamkeiten, die diese beiden Männer haben. Und die Frage, die sich uns heute stellen muss, was ist eigentlich Freundschaft? Ich kriege regelmäßig zu viel, wenn mir jemand erzählt, wie viele Freunde er hat. Heute ist eine Freundschaft nicht mehr viel wert. Das kann so eine Online-Bekanntschaft sein auf irgendwelchen sozialen Medien. Das kann auch der Schulkumpel sein, aber eine richtige Freundschaft ist mehr. Und richtige Freunde gibt's nicht viele. Eine Freundschaft, die nicht auf einem geistlichen Fundament fußt, die ist auf Dauer zum Scheitern verurteilt. Man kann sich wertschätzen, ja. Man kann sich gegenseitig helfen, das ist alles möglich. Aber es sind trotzdem zwei Personen, die eine Ewigkeit an zwei komplett getrennten Orten verbringen. Und irgendwie geht das auseinander. Mit so einem weltlichen Kumpel kann ich geistliche Entscheidungen nicht besprechen. Mit einem weltlichen Kumpel kann ich nicht über Probleme in der Gemeinde sprechen. Mit einem weltlichen Kumpel kann ich auch meine inneren Kämpfe, vielleicht auch Zweifel nicht besprechen. Da ist immer eine Barriere. Dieser Kumpel, so nenne ich es einfach mal, der wird nie in dieses Denken reinkommen können. Der sieht, man macht was anderes. Der sieht vielleicht auch, dass irgendwas gelingt, was bei ihm anders ist, aber er wird nie in das Denken reinkommen. Ich habe vor einiger Zeit jemanden getroffen, mit dem ich auch viele Jahre, nennen wir es mal befreundet, war. Oder wir haben auch nie Streit gehabt oder so, aber wir haben uns viele Jahre nicht gesehen. Und er sagt mir dann, wenn wir uns dann schon mal sehen, hast du doch richtig gemacht. Und wenn ich mir das so angucke mit Familie und so, das hast du schon alles richtig gemacht, bei ihm sieht das anders aus. Aber er kommt nie an den Punkt, dass er sagen könnte, warum ist das denn da anders? Er kommt nie an den Punkt, dass er sagen kann, ja richtig, da ist ja innen mal was passiert. Früher, als wir noch zusammen alles unternommen haben, da haben wir alles gleich gemacht und das ging in die Richtung und irgendwann kam eine Lebenswende und dann ist was anderes. Auf dieses Denken kommt er nicht. Der sieht, da ist was anders. Aber dieses geistliche Verständnis hat er nicht. Wenn man es mal unterm Strich sagt, ich würde heute nur noch jemanden als Freund bezeichnen, dem ich meine Kinder anvertrauen kann, ohne irgendein Wenn und Aber und ohne den Eindruck zu haben, dass ich in der Nachbereitung betreiben müsste. Und David und Jonathan haben diese Basis. Das Entscheidende, was die beiden hier verbindet, ist der Glaube an den lebendigen Gott und alles, was daraus resultiert. Dass diese anderen Gemeinsamkeiten, die sind schön, die sind gut, aber die sind nur tragend in dem Moment, wo sie auf dem Fundament des Glaubens an Gott stehen. Das ist die Basis. Aber es ist nicht nur Jonathan, der auf David zukommt, auch Saul kommt auf David zu. Er lässt ihn nämlich jetzt nicht mehr nach Hause. Vorher war das noch so, da konnte David kommen und gehen, in seinem Dienst stand er, aber jetzt ist diese Zeit als Hirte endgültig vorbei. Das hat David über einen langen Zeitraum gemacht, das hat ihn stark geprägt, das hat ihn auch, wie wir heute gehört haben, zugerüstet für den Sieg gegen Goliath. Aber auch für seine Tätigkeiten später. Es ist ungemein hilfreich, Wenn man mal die Verantwortung für Tiere hatte, da lernt man eine ganze Menge und vor allem eine ganze Menge Geduld. David ist Saul von Nutzen, deshalb nimmt er ihn mit. Aber Jonathan geht anders vor. Seine Freundschaft zu David bringt ihm machtpolitisch keinerlei Vorteil. Und Jonathan weiß das. Er schließt einen Bund mit David, denn er hat ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und dieser Bund, der hat es in sich. Jonathan gibt David seine Prinzenkleidung, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen, sein Wehrgehänge. Und damit erkennt Jonathan etwas an, wo Saul Schwierigkeiten mit hat, nämlich Davids Königswürde. Und das erkennt er öffentlich an. Dadurch, dass Jonathan David seine Insignien überlässt, macht er klar, dass er sich David unterordnet. Jonathan hatte erlebt, wie sein Vater von Samuel abgesetzt worden war. Er hatte mitbekommen, wie sein Vater durch den bösen Geist in Raserei verfiel. Er hatte gesehen, wie er vor lauter Angst den Philistern nicht mehr die Stirn bieten konnte. Er vertraute auf den lebendigen Gott und auf sein Wort. Er wusste, dass sich sein Wort erfüllen würde. Und jetzt, wo er David als den Retter Israels erlebt und als sich sein Herz mit David verband, da muss er geahnt haben, dass er hier dem neuen Gesalbten gegenübersteht. Und Jonathan beugt sich unter diese Erkenntnis. Er hält nicht an seinem Rang fest. Normalerweise würde er ja nach seinem Vater Saul König werden, aber Jonathan ist der Gehorsam gegenüber Gott wichtiger als sein Status und als seine Privilegien als Thronfolger. Und das ist wichtig. Auch dieser Bundesschluss ist wichtig. Das ist eine Verbindlichkeit. Jonathan erkennt Gottes Plan mit David an. Er erkennt David als den von Gott gesalbten Knecht an. Und dementsprechend verhält er sich in seiner Stellung. Er ordnet sich dem unter. Und wollen wir jetzt weiterdenken, diese Prinzipien, das ist ja ein zeitloses Prinzip. Gott hat immer wieder Leute gesandt, Gott hat immer wieder Leute auserwählt und der größte Gesandte, der größte Gesalbte war Jesus Christus selber. Und auch hier entscheidet sich alles an einem Bundesschluss. Wenn wir anfangen, unsere eigenen Insignien, unser Leben, das, was wir meinen, was uns zusteht, das, was wir gerne behalten würden, das, wie wir unser Leben gerne gestalten würden, wenn wir das für uns behalten, dann kann Jesus nichts mit uns anfangen. Jesus fordert von uns die komplette Unterordnung. Und das ist ein Bundesschluss. Das Neue Testament ist ein neuer Bund. Und den müssen wir vollziehen. David nimmt die Kleidung Jonathans an. Bei Saul hat er das nicht gemacht. Saul hat ihm seine Rüstung angeboten, die hat er nicht genommen. Klar, sie war ihm auch zu groß und klar, für einen Artilleristen wie David kann man nicht mit den Klamotten von einem Infanteristen einem Riesen gegenüber. Das funktioniert nicht. Aber es gibt hier trotzdem einen Unterschied. Saul wollte David, das hat auch der Friedemann gesagt, mit menschlichem Kalkül helfen. Aber Jonathan gibt seine Rüstung aus Vertrauen auf Gottes Verheißung. Und das ist eine Herzenshaltung dabei. Die Handlung mag oberflächlich gleich aussehen, aber wie es hier drin aussieht, das ist das Entscheidende. Und diese komplette Unterordnung, diesen Bund, diese Verbindlichkeit, das hat nur Jonathan getan. Und das übersteigt bloße verwandtschaftliche Verbindung, weil das betrifft ja auch seine Beziehung zu seinem Vater. In dem Moment, wo Jonathan als Sauls Sohn anerkennt, David ist der neue Gesalbte, ist das eine Entscheidung, die er gegen seinen Vater fällt. Und das ist auch ein Charakterzug einer echten Freundschaft. die wir auch in den Sprüchen finden. Ein treuer Freund liebt mehr und steht uns fester bei als ein Bruder. Sprüche 18, Vers 24. Und das kann nur so eine geistliche Freundschaft. Das kann nicht irgend so ein weltlicher Kumpel, mit dem man Bier trinken kann, aber das funktioniert da nicht. Das muss wirklich ein geistliches Fundament sein. Und Jonathan beginnt keine Rebellion. Er fängt nicht an, seine Familie zu vernachlässigen. Er sagt nicht, gut, David, wir haben das jetzt anerkannt, dann wollen wir mal gucken, wie wir den Vater jetzt noch loswerden. Das macht er nicht, aber er setzt ganz klar die richtige Priorität. Und Jonathan bleibt loyal. Und wenn wir jetzt vorausgreifen, schon mal, er wird mit seinem Vater zusammensterben, weil er nicht von seiner Seite weicht. Er setzt hier die richtige Priorität. Erst Gott. Und wenn die Beziehung zu Gott stimmt, dann kommt auch die Beziehung zu den Menschen in die richtige Ordnung. Paulus schreibt dazu, darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Galater 6, 10. Und es ist jetzt nicht nur Jonathan, der sich zu David bekennt, sondern Gott selbst tut das. Im Vers 5. David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. Gott bestätigt David. David hat in allem, was hier passiert, in diesem Kapitel, immer Erfolg, weil Gott ihn beglaubigt und öffentlich darstellt, das ist mein Gesalbter, das ist mein Knecht, den habe ich gesandt und da wache ich drüber. Und das macht Gott vor dem Volk und vor dem ganzen Hofstaat Sauls. Es ist für alle ersichtlich. Eine ähnliche Haltung wie die des Jonathan finden wir im Neuen Testament bei Johannes dem Täufer, wo er über Jesus sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und die Haltung braucht jeder Mensch, der zu Jesus kommt. Jesus muss groß werden. Wir haben ein Lied in dieser Liedermappe auch, wo das beschrieben wird, wo man am Anfang noch viel für sich haben will, wo es dann immer weniger wird und am Schluss heißt dann alles du und gar nichts ich. Dann geht's nur noch um Jesus. Ja, das war Jonathan. Das war die Freundschaft, das war ein Bund, das war Treue zu Gottes Wort. Aber es ist anders mit Saul. Mit Saul verhält sich das völlig anders. Und die Verse 6 bis 9 zunächst mal sehen. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen, mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen und da jauchzen mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Da ergrimmte Saul sehr, und das Wort missfiel ihm, und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihm wird noch das Königstum zufallen. Und Saul sah David scheel an von dem Tage an und hinfort. Bisher war Saul angetan von David. Seine Anwesenheit am Hof und in der Truppe hob die Moral. Sein Geschick war vorteilhaft für das ganze Volk. Gott segnet ihn. Er hat ihn zum Segen auch für andere gesetzt, so weit, so gut. Aber jetzt ändert sich Sauls Denken über David. David und Saul kommen nach Hause nach dieser Schlacht. Vom zeitlichen Ablauf müssen wir uns das so vorstellen. David besiegt Goliath. Dann jagen sie den Philister nach. Da sind noch so ein paar Scharmützel, die dann folgen. Und dann zieht das ganze Heer wieder zurück. Und hier kommen jetzt die Frauen. Die sind ja alle daheim geblieben und die ziehen dem siegreichen Heer entgegen und singen ein Siegeslied. Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Das ist sprachlich gesehen ein Parallelismus. Parallelismen sind Werkzeuge der hebräischen Dichtung, so wie die Reime in unserer Kultur. Und dieser Parallelismus sagt mit zwei aufeinanderfolgenden Sätzen das Gleiche aus. Saul hat seine Tausende erschlagen, David seine Zehntausende. Das ist ein stilistisches Mittel, das ist eine Wiederholung, eine Zuspitzung. Aber die Aussage ist die gleiche. Unsere Leute haben es drauf, die Philister nicht. Zwei Helden kommen nach Hause, die eine Übermacht vernichtend geschlagen haben. Und dieses Aber in der Luther-Übersetzung wertet das Ganze, so als ob die Frauen Saul klein und David groß machen wollten. Das ist bei dieser Art Dichtung nicht zwingend der Fall. Auch wenn es auffällt, dass der Krieger die 10.000 bekommt und nicht der Herrscher. Aber Saul selbst hat hier wenig übrig für Versmaß, Metrum, Reimschimmer und dergleichen. Und so fasst er den Gesang dann ganz genauso auf wie unsere Luther-Übersetzung. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000, ihm wird noch das Königstum zufallen. Vers 8. Sieht man mal, was Volksmusik anrichten kann. Saul wird eifersüchtig auf David und fürchtet um sein Königstum. Menschlich ist das verständlich. Gott hatte Saul ja bereits gesagt, dass er verworfen ist. Saul weiß, dass er früher oder später abdanken muss. Und trotzdem beugt er sich nicht unter Gottes Wort, wie Jonathan es gesagt hatte, sondern er ergrimmt. Und Saul sah ihn scheel an von dem Tage und hinfort. Andere übersetzen mit Neid oder mit Misstrauen. Er hatte immer ein Auge noch auf den David, was der macht. Es muss anstrengend gewesen sein. Wahrscheinlich auch Kopfschmerzen mit sich gebracht haben. Saul zerstört sich selbst das Verhältnis zu David durch seine Eifersucht. Und es fällt auf, dass diese Eifersucht Sauls vor der Raserei durch den bösen Geist steht in Vers 10. Am anderen Tage kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei, sagt der Fred heute Abend noch mehr zu, in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte, und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Der Alttestamentler Jason DeRoshi hat vor anderthalb Monaten einen zweiteiligen Vortrag über geistliche Kampfführung auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Ein sehr empfehlenswerter Vortrag. Und da spricht er darüber, wie böse Geister, wie Dämonen auf Menschen einwirken können. Es ist immer so, ja, es ist strittig, ob jetzt jemand, dem der Heilige Geist innewohnt, von einem Dämon besessen werden kann oder nicht. Er sagt, er würde diese Frage erstmal außen vor lassen, aber festzuhalten ist, dass diese bösen Mächte Einfluss auf jeden Menschen ausüben können. Mal mehr, mal weniger stark. Und es gibt Einfallstore dafür. Zum einen, klar, ist der Türöffner praktizierter Okkultismus, aber auch unbekannte und fortlaufende Sünde, sündige Gewohnheiten. Und das scheint hier der Fall zu sein. Bevor der böse Geist kommt, ergrimmt Saul in seiner Eifersucht. Am nächsten Tag ist dann der böse Geist wieder da. Und Saul hat ihm selbst die Tür geöffnet. Davids Hafenspiel hatte sich ja bereits als Kur bewährt und so ruft man ihn dann auch dieses Mal. Er tut das täglich. Wir haben viele Lieder, die von David überliefert worden sind. David hatte ein sehr tiefes Gottvertrauen und es muss in seiner Jugend schon vorhanden gewesen sein, wenn er auch, wie der Friedemann das gesagt hat, von seiner Mutter schreibt als Magd Gottes. Und während David spielt, hat Saul einen Speer. Man fragt sich, was macht er damit, wenn er Musik hört? Hat denn David das nicht irgendwie gewundert? Aber es war im Altertum durchaus üblich, dass der Speer auch eine Zepterfunktion hatte. Es kann also sein, dass er den Speer wirklich als Zepter in der Hand hatte, während er da saß. Und dann stößt oder wirft nach David, und David wörtlich bog ihm zweimal aus oder biegt sich zweimal weg. Aber anstatt dass David sich fürchtet, fürchtet sich Saul. Normalerweise, wenn so jemand mit einem Speer und dann auch noch so ein Riesenkerl wie Saul, der immer noch einen Kopf größer war als das ganze Volk, mit einem Speer hinter mir her wäre, dann würde ich Panik kriegen. Und dann wäre dieses Musikinstrument wahrscheinlich schnell weggeflogen und ich durch den nächsten Ausgang. Aber David ist hier noch arglos. Er schreibt diesen Speerstoß dem königlichen Gemütszustand zu und Saul kriegt Panik. Saul ist es, der Angst bekommt. Er kann David nicht beseitigen. Gott wacht über seinem Knecht. Dann heißt es, Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Und so wie sich Saul von Gott entfernt hat, entfernt er jetzt auch David, dann hat er Ruhe. Ja? Da entfernt ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihm zum Obersten über 1000 Mann. Er hat ihn weggelobt. Und David zog aus und ein vor dem Kriegsvolk und richtete all sein Tun recht aus, und der Herr war mit ihm. Das wird hier mehrfach betont, der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Aus und einziehen heißt auch erfolgreich. Also er war erfolgreich in der Kriegsführung. Der David war ein junger Kerl, der war wahrscheinlich bedeutend jünger als Jonathan. Man konnte im Volk Israel mit 20 erst Soldat werden, mit 20 zum Kriegsdienst dazugezogen werden. Jonathan war in Kapitel 14 bereits Führer des dritten Teils des Heeres. Also der hatte schon einiges an Erfahrung auf dem Buckel. Und David kommt als Teenager zu Goliath und beweist sich dann in seiner Jugend, in diesem jungen Alter, schon als Heerführer, als Waffenträger zunächst und dann später als Oberster über 1000. Und so wie das hier berichtet wird, ist da nicht sehr viel Zeit vergangen. Gott ist für David, aber gegen Saul. Als Krieger hat er Geschick bewiesen, und vielleicht kalkuliert Saul jetzt damit, dass Gott mit David ist. Und hofft dann weitere Erfolge erzielen zu können. Das ist manchmal möglich. Manchmal ahnen unsere ungläubigen Mitmenschen das, was Besonderes mit uns ist. Manchmal ahnen die, dass jemand hinter uns steht, der auf uns Acht gibt. Und manchmal machen sie sich das auch zunutze. Dass sie sagen, den können wir schicken, der sagt dann schon mal so spöttisch, der hat ja einen guten Draht nach oben. Vielleicht ist das der Fall bei Saul. Also er sagt, mit mir ist Gott nicht, mit dem ist er, dann wird das, was er da macht, auch klappen. Aber er packt das Grauen dabei. Es ist auch möglich, dass er hofft, dass David in dieser Position kläglich versagt. Wir wissen es nicht. Aber was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass Saul keine guten Absichten mit David hat. Gar keine. Er freut sich nämlich nicht, als David dann tatsächlich Erfolg hat. David gelingt durch Gottes Führung alles. Und wieder sehen wir, wie Gott David bestätigt. Er hat einen Plan und Stück für Stück zeigt er allen, denen David begegnet, wie sehr er mit ihm ist und wie sehr er ihn darin bestärkt und bewahrt. Das tut er vor dem ganzen Volk. Israel und Juda hatte David lieb und Saul packt das Grauen. Es geht alles schief. Saul ist so völlig anders als David. Wir hatten am Anfang, verglichen David und Jonathan, was sind die Gemeinsamkeiten? Bei Saul kommt in dieser Auflistung jetzt das Gegenteil. Saul eifert nicht für Gott, sondern für sich. Saul vertraut nicht auf Gottes Wort, sondern er ist Gottes Feind. Er ist ungehorsam und er hat keinen Erfolg in dem, was er tut. Er ist komplett erfolglos. Ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen und uns mal kurz in die Situation von Saul reinversetzen. Es ist recht leicht, Saul mit so einer Keule wegzuprügeln. Es ist sehr leicht, ihn als Gottlosen zu stempeln und dann froh zu sein, dass man selber ja kein Gottloser ist. Aber stellt euch diesen Schmerz mal vor, ausgetauscht zu werden. Diesen Schmerz, nicht mehr gut genug zu sein, der ist jetzt ein anderer. Das passiert im zwischenmenschlichen Bereich regelmäßig. Tut mir leid, ich habe eine Jüngere kennengelernt. Ist nicht deine Schuld. Es ist halt so, wir haben uns halt auseinandergelebt, ausgetauscht. Einfach weg. Da ist jemand, der ist besser als ich. Und diese Eifersucht, wenn die genährt wird, dann führt die Eifersucht in eine beständige Angst. Eine beständige Angst, den Leuten zu begegnen. Diese Eifersucht und diese Angst, die isolieren. Die werden zu einem Zwang, die richten einen Menschen zugrunde. Und Saul erlebt das. Ja, Saul hat den Anstoß selbst dazu gegeben. Aber in dieser Situation erlebt Saul was, was einfach schrecklich ist. Und er verhält sich falsch. Er verhält sich falsch da drin. Aber er ist durch diesen bösen Geist hinterher gefangen. Erst will er nicht und dann kann er nicht davon. Und wir werden als Gläubige gewarnt. Wir werden als Gläubige gewarnt davor. Ich möchte dazu mal aufschlagen den Jakobusbrief, Kapitel 4. Da schreibt Jakobus: Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt nicht daher aus euren Wollüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlanget damit nicht. Ihr hasset und neidet und gewinnt damit nichts. Ihr streitet und krieget. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Ihr bittet und nehmt nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich dahin, dass ihr es mit euren Wollüsten verzehrt. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder lasset ihr euch dünken, die Schrift sage umsonst, der Geist, der in euch wohnt, begehrt und eifert. Und dann heißt es später, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, flieht dem Teufel, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Saul hat das Gegenteil gemacht. Saul hat dem Teufel Tor und Tür geöffnet und hat sich nicht zu Gott genaht, sondern er hat sich von Gott entfernt und alle, die Gott gehörten, die Gott nahe standen, hat er auch von sich entfernt. Das geht also zweifach in eine andere Richtung. Und das, wo uns der Jakobus hier vorwarnt, es ist, wenn wir diese Lüste, das, was in uns drin ist, wenn wir das nicht im Griff kriegen, dann sind unsere Gebete wertlos. Erst sagt er, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann sagt er, ihr bittet und nehmt nicht, weil ihr aus den falschen Motiven bittet. Weil ihr streitet, ihr kriegt, ihr seid eifersüchtig, das ist alles in euch drin. Und das verwehrt euch den Weg zu Gott und zu seinem Segen. Und die einzige Lösung ist, dem Teufel zu widerstehen, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben und sich Gott ganz gezielt zuzuwenden, seinem Wort, im Gebet und im Gehorsam. Und Saul, eine einzige Katastrophe, tut exakt das Gegenteil. Exakt das Gegenteil. Wir können davon lernen, auch in der Gemeinde heute. Wir sind alle Glieder an einem Leib. Wir haben alle unterschiedliche Funktionen, aber wir haben keinen Wertungsunterschied. Und wir können nur dann gesegnet Gemeinde leben, wenn wir uns nicht von Eifersucht treiben lassen, wenn wir nicht uns gegenseitig ausspielen, sondern wenn wir uns als Glieder am Leib achten und wenn wir die Beziehung zu Gott in Ordnung haben und dadurch auch die Beziehung zu den Mitgeschwistern. mal 10 Minuten Pause machen.